Deutschlandfunk. Das Feature.
Mein Name ist Donna Haraway. Ich werde Ihnen hundezerkaute Requisiten und halbtrainierte Argumente bieten, um einige Geschichten neu zu erzählen. Sie handeln vor allem von Hunden. Ich erzähle mit Leidenschaft und in der Hoffnung, meine Zuhörerinnen lebenslänglich in den Zwinger zu holen. Aber ich hoffe auch, dass sogar diejenigen mit Hundephobie oder bloß jene, die sich mit höheren Dingen beschäftigen, Argumente und Geschichten finden, die für die Welten von Bedeutung sind, in denen wir womöglich bereits leben.
Guten Morgen, Apollo. Ja, komm rein.
Hundemenschenwelten. Oder das Heimelige ist der Ort, an dem das Unheimliche lauert. Von Barbara Eisenmann.
Nun fangen wir an und gehen zuallererst zu Karl Marx. Marx hat die Warenform in ihren Doppelcharakter von Tausch- und Gebrauchswert unterteilt. Was aber geschieht, wenn die Ware die Form eines lebenden, atmenden, mit Rechten versehenen Eigentums annimmt, das als Hund auf meinem Bett schläft?
Helmut, was machst du noch?
Das einen Speichelabstrich für das Genomprojekt abgibt.
Naja, du sitzt gleich auf Billys Gesicht.
Dem ein computerlesbarer Identifikationschip unter der Haut implantiert wird.
Oh Kind, du bist doch kein Schoßhund.
Nein, bist du nicht.
Canis lupus familiaris. In der Tat, das Heimelige ist immer der Ort, an dem das Unheimliche lauert.
Nee, nicht knutschen, nein.
Knutsch mit Shinji. Ich finde, dass du sabberst.
Donna Haraway ist eine Biologin, Naturwissenschaftsforscherin und sie selber bezeichnet sich auch ganz gerne als Biophilosophin.
Sagt Marion Mangelsdorf, die an der Universität Freiburg die Gender Studies koordiniert und als Kulturwissenschaftlerin ihre Doktorarbeit über Wölfe ganz im Geiste Haraways geschrieben hat.
Also sie hat mal den Satz geprägt, Primatenforschung ist Politik mit anderen Mitteln.
Für Haraway ist die Biologie eine politische Wissenschaft.
Tja, dann lassen Sie uns jetzt Hunde und ihre Menschen genauer anschauen und noch einmal zu Marx gehen. In dessen farbenfroher, präziser Sprache, die den Apologeten des Kapitalismus immer noch Schlaganfälle verursacht, kam das Kapital von Kopf bis Zeh, aus allen Poren, Blut und Schmutz triefend, zur Welt. Die ganze Welt in für den Tausch geeignete Waren zu verwandeln, absorbiert die lebendige menschliche Arbeitskraft ohne Gnade, so Marx. Was aber, wenn die menschliche Arbeitskraft sich als nur ein Teil der Geschichte des lebenden Kapitals erwiese? Das ist keine neue Frage, aber ich schlage vor, sich ihr über die Beziehungen zu nähern, die heutzutage das Zusammenleben von Hunden und Menschen bestimmen. Was also, wenn die Ware ein Hund ist?
Haraway, emeritierte Professorin der University of California, Santa Cruz, ist nicht nur Biologin, Feministin und Wissenschaftstheoretikerin. Sie ist auch eine ziemlich unorthodoxe Marxistin und eingefleischte Antikapitalistin. Und eine leidenschaftliche Hundeliebhaberin ist sie auch.
Billy, nicht so doll.
Sie ist auch eine, die schreibend, theoretisierend ihre eigene Biografie hineinnimmt. Und da macht sie immer deutlich, sie ist aus einer katholischen Familie einerseits, aber halt auch aus einer aktivistischen, wo sie zusammen war mit jemandem, der sich irgendwann als homosexuell mit einem anderen Partner gemeinsam mit ihr in einem Haus bewegt hat. Und sie haben gemeinsam dann auch den einen Freund begleitet bis in den Tod an AIDS.
Haraway, eine quicklebendige 74-Jährige, die man sich mit ihren Hunden draußen unterwegs in Outdoor-Klamotten vorstellt, begreift sich heute vor allem als Erzählerin artenübergreifender Geschichten. Ihre Arbeitsweise nennt sie SF.
Richtig, SF. Science Fiction. Spekulative Fabulation. Science Fact. Auch spekulativer Feminismus und Spiele mit Fadenfiguren. So far.
Klar, sie ist keine, die auch einen Schreibstil entwickelt hat, der jetzt allgemein sehr gut verträglich ist. Aber im Grunde wirft sie Fragen auf, die für uns von zentraler Bedeutung sind. Und das in der ganzen Facettenbreite.
Du bist eine Quietschmaus.
Haraway bewegt sich leichtfüßig, auch gewöhnungsbedürftig, zwischen theoretischer Analyse und schmutzigen realen Lebenswelten und hat einen genuin feministischen Blick. Wenn sie beispielsweise von ihrer alternden, inkontinenten Lieblingshündin Miss Cayenne Pepper erzählt, der sie ein synthetisches Hormon verabreicht, und die vielen Fäden dieser Geschichte sie von ihrer tröpfelnden Hündin auch zu Pferden und Frauen führen. In Zeiten, als Hormone für Frauen in der Menopause noch aus dem Urin anderer schwangerer Frauen und später dem schwangerer Stuten gewonnen wurden. Auch Haraway selber, die in den Wechseljahren auf Hormonen bestand, ist in dieser artenübergreifenden hormonalen Angelegenheit nicht unschuldig davon gekommen.
Ich aß pferdisch konjugiertes Östrogen. Ich trank buchstäblich konzentrierten Stutenurin. Aber ich habe mich nicht mit den Pferden selbst befasst. Scham ist ein Anstoß für lebenslanges Neudenken und Neuherstellen der eigenen Rechenschaften.
Fräulein, wird nie rumätzig.
Wissenschaftstheorie und politische Praxis sind bei Haraway aufs Engste verknüpft. Das hervorzuheben ist wichtig, denn die Wissenschaft sitzt nach wie vor in unpolitischen Elfenbeintürmen.
Nase weg, Billy. Billy, lass das mal. Helmut?
Versuchen wir, uns auf Haraway einzulassen. Es lohnt sich, weil wir verstehen werden, wie tricky die Geschichte von Menschen und ihren Hunden heute ist. Fragen wir, was können Hunde und ihre Menschen uns über einen Kapitalismus erzählen, in dem Körper immer umfassender bewirtschaftet werden?
Würde ein Wiedergänger von Marx heute das Biokapitalband 1 schreiben, so müsste sich dieser Analytiker, da Hunde sowohl Konsumenten von Waren, aber auch Waren sind, mit einer dreiteiligen Struktur beschäftigen. Gebrauchswert, Tauschwert, Begegnungswert.
Auf eine simple Formel gebracht, ist mit Gebrauchswert der Nutzen einer Sache gemeint und mit Tauschwert ihr Wert in Geld und Kapital.
Beim artenübergreifenden Begegnungswert geht es um Beziehungen zwischen kunterbunt zusammengewürfelten und völlig unterschiedlichen Lebewesen. Ich möchte meinen Marx-Wiedergänger jetzt gerne mit den Wertschöpfungen konfrontieren, die sich aus dem Zusammenspiel von Arten ergeben, die als Gefährten miteinander leben. Insbesondere Hunde und Menschen in der kapitalistischen Technokultur des frühen 21. Jahrhunderts.
Guten Morgen. Na, Tabi? Guten Morgen, Maiko. Guten Morgen, Maiko.
Langsam.
Guten Morgen, Tabi. Freust du dich? Freust du dich? So. Ja, wir brauchen ja was, um ihn ins Auto zu führen, Frauchen. Ja, ich freue mich auch, Tabi. Brauchen Sie einen Beleg? Schicke ich per E-Mail oder?
Ich glaube, der kommt per E-Mail.
Alles klar.
In einer schick sanierten Berliner Erdgeschosswohnung, die zu einer Hundetagesstätte, einer sogenannten Huta, umgebaut wurde, liefern Menschen in der Früh ihre Hunde ab, die von dort dann in ein Auslaufgelände gefahren werden.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Hallo, Braco. Guten Morgen.
Ja, rein, Spatz. Jawohl.
Und es kann sein, dass meine Tochter heute ab.
Luna. Ja. Luna. Jetzt?
Nicht?
Wann holt sie ihn ab? 16
so,
Uhr?
5, ne?
Alles
das
klar.
Das ist ja wieder hier, ne?
Genau, ab 16 Uhr sind wir wieder hier. Ja. Ciao.
So wie die europäische und amerikanische Familie zu den Produkten der Kapitalakkumulation des 19. Jahrhunderts gehören, so kann die aus menschlichen und tierlichen Gefährten zusammengesetzte Familie als ein Schlüsselindikator für heutige Praktiken des lebendigen Kapitals betrachtet werden.
8,6 Millionen Hunde leben aktuell in deutschen Haushalten. Mit Dienstleistungen rund um die Hundehaltung wurde bereits 2013 ein Umsatz von ca. 4,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Und es wurden 95.000 bis 100.000 Arbeitsplätze geschaffen. Tendenz steigend.
Schreibt die Ökonomin und Professorin Renate Ohr von der Universität Göttingen in ihrer Studie Wirtschaftsfaktor Heimtierhaltung.
Es geht um Hundenahrung, Hundezubehör, Hundegesundheit, Hundezucht, Hundeversicherungen, Hundepensionen, Hundeschulen, Hundebestattungen, Hundefriseurinnen, Hundeheime, Hundesteuer, Hundeliteratur, Hundefernsehen, Hundereisen, Hundesitting, Hundetraining und vieles mehr.
Also was ich so als Trainerin auch in meinem Berufsalltag erlebe, ist sehr viel Verunsicherung. Also dass viele Leute ganz wenig wissen, wie sie mit einem Hund so umgehen sollen und können. Und aber gleich, ja, wenn ich komme, zum Beispiel schon einen riesen Stapel Hundeliteratur da liegen haben, von den verschiedensten Sachen.
Miriam Arndt-Gabriels Webseite heißt Die Hundephilosophin. Zu ihren Literaturempfehlungen gehört auch Haraways Companion Species Manifesto, das Manifest für Gefährten.
Ja, viel so ein bisschen an ein Eltern-Kind-Verhältnis angelehnt natürlich, ne? Also dass Hunde auch viel zu menschlich behandelt werden, so diese wahnsinnigen emotionalen Erwartungen sehr im Vordergrund stehen, also Stichwort Unconditional Love und so, ne? Und der Hund soll jetzt der eine sein, der mich so liebt, wie ich bin und mich voll umfänglich akzeptiert. Riechen, na komm schnell. Na komm. Passt du gut auf. Ja.
Ich selber habe von der Begleitung einiger lebenslanger Hundemenschen profitiert. Diese Menschen nutzen das Wort Liebe sparsam, weil sie verabscheuen, wie Hunde als knuddelige, fällige, kinderähnliche Familienangehörige behandelt werden.
Und gleichzeitig natürlich auch so dieses, ich will den Hund auch perfekt versorgen. Also dass die Hunde unheimlich viel Zubehör und Ausstattung haben und genau Krankenversicherung, dass man mit allem sofort zum Tierarzt geht. Also dass auch Zeichen zum Beispiel, wenn der Hund mal Stress haben könnte oder irgendeine Form von Belastung haben könnte, dass das was ganz Schlimmes ist irgendwie, ne? Was man auf jeden Fall vermeiden muss oder sofort wegtherapieren muss oder so.
Klar, Hunde haben in der kapitalistischen Technokultur ein Recht auf Gesundheit erworben. Gesundheit ist ein riesiger Bestandteil dieser sich immer weiter ausdifferenzierenden hündischen Version lebendigen Kapitals.
Hat sie sich gerade wieder was geholt aus der Luft ein bisschen. Nase ging hoch. Ganze Körper ist ein bisschen nach links.
Übrigens betonen viele der ernsthaften Hundemenschen, die ich in meiner Forschung getroffen habe, die Wichtigkeit von Aufgaben für Hunde, sodass sie weniger der Gefährdung durch menschliche Konsumlaunen ausgesetzt sind.
Immer noch Kreuzung oder wieder Kreuzung. Achtung, Achtung. Schon einmal ein bisschen stehen geblieben. Bleibt langsam. Kopf kommt immer wieder hoch, Ohren gehen hoch.
Neben den blinden Führhunden werden heutzutage zunehmend Therapiehunde in der Behandlung und Betreuung von psychisch Kranken, Demenzerkrankten oder verhaltensgestörten Kindern eingesetzt. Hier werden von Hunden Dienstleistungen erbracht, die bisher kaum in irgendeiner Weise ökonomisch erfasst werden. Ähnliches gilt für Polizeihunde und Rettungshunde.
Schreibt Renate Ohr in ihrer Studie Wirtschaftsfaktor Heimtierhaltung.
Ich habe ihr ein Stückchen Taschentuch gegeben, was nach mir riecht, was ich in der Tasche hatte. Und das hat sie jetzt als Geruchsprobe von mir, um dann meine Spur sozusagen zu suchen.
Eine Gruppe von Frauen unter Leitung der Rettungshundestaffelgründerin Katharina Pieper übt in einem peripher gelegenen Berliner Stadtteil Mantrailing, beziehungsweise Nasenarbeit mit Hunden.
Also am Anfang hat sie immer gesagt, na guck doch mal, der guckt doch nach da und ich sehe das nicht, wo der Hund hinguckt. Aber da lernt man den Hund zu beobachten auch, ja. Mhm. In Anfängen, in kleinen Schritten.
Ja. Ja, und der Hund wird aber auch deutlicher. Der Hund spricht deutlicher. Wenn man anfängt, darauf zu reagieren, wenn der Hund sagt, vorsichtig sagt, guck mal hier, rechts wäre schön, und du sagst, ja, rechts ist schön, dann wird der Hund auch deutlicher, weil er lohnt es sich, mit dem zu sprechen. Und wenn man das nicht macht, wenn man einfach nur sagt, man läuft und wenn der Hund falsch ist, nimmt man raus oder sowas, also so nach Versuch und Irrtum, dann hat der Hund ja keinen Grund mehr, körpersprachlich sich weiter auszubilden. Der Hund ist effizient. Und wenn keiner hört, was er sagt, dann sagt das halt nicht mehr. Und deswegen wird es beides. Man lernt, den Hund zu lesen, der Hund lernt aber auch deutlicher zu sprechen.
Genau. Ich habe das Kultivieren von Responsabilität genannt. Das Erste und Wichtigste, was hier unsicher wird, ist ein Denken, das davon ausgeht, dass Wesen über vorherbestimmte Naturen und Fähigkeiten verfügen, die bei einer Begegnung einfach so ins Spiel kommen. In Wirklichkeit geht es aber darum, andere auf aktive Art und Weise interessant zu finden, selbst oder speziell andere, über die meisten Leute behaupten, schon alles zu wissen.
Eine Mausi. Feine Mausi, toll, hä? Hast du dich toll gemacht? Ja, toll, hä? Bist ja ein feines Mädchen. Ein feines Mädchen, jawohl. Toll gemacht. Ja, süße. Ja, süße. Ja, fein, ja, süße. Ja, fein. Hä? Ja, toll.
Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil, auch so eine Übersetzungsleistung, würde ich auch sagen. Und also dieses historische Verständnis auch von, was will mein Hund, was macht mein Hund, was glaubt mein, also wie sieht mein Hund die Welt?
Sagt die Hundephilosophin.
Wenn man nach der Natur des Hundes fragt, ist auch ganz schwer zu sagen, ne? Also wie würde ein Hund denn eigentlich gerne leben wollen? Man weiß es eigentlich gar nicht, weil eben ein Hundeleben ohne Menschenbeeinflussung gar nicht vorstellbar ist. Und früher hat man ja mehr so gedacht, ein Hund ohne Mensch wäre ein Wolf. Und heute weiß man aber, ein Hund ist kein Wolf. Es ist einfach so anders, dass man das auch nicht vergleichen kann. Und das heißt, eine Natur des Hundes scheint es mir gar nicht zu geben, sondern eben nur eine schon mit Kultur in Verbindung gebrachte Natur. Rehkiel! Genau, also auch sowas, ne? Viele werden jetzt, würden jetzt zum Beispiel sehr böse reagieren, weil der Hund gebellt hat. Der Hund sagt aber, ich nehme hier einfach meine jahrhundertelang angezüchtete Wachfunktion wahr und sie macht es ja in der Überzeugung, dass wir das gut finden. Genau, und das andere, was ich vorhin sagen wollte, ist so dieser ethisch-moralische Bereich, der ist mir auch sehr wichtig, also dass man sich zum Beispiel überlegt, je mehr ich trainieren kann und je mehr ich einen Hund beeinflussen kann, desto mehr sehe ich auch die Verantwortung, zu überlegen, ob ich das darf und ob ich einen Hund so verändern darf. Und ich glaube, da Hunde und Menschen so wahnsinnige Beziehungswesen sind, verändern wir uns immer gegenseitig. Und deswegen glaube ich, dass es da eine große moralische Verantwortung gibt.
Absolut. Wie kann der Mensch Urteile fällen, über den richtigen Zeitpunkt seinen Hund sterben zu lassen oder ihn zu töten? Wie viel Pflege ist zu viel? Geht es um Lebensqualität, Geld, Schmerz und um Wissen? Trägt die Bezahlung von $1,400 für eine Kernspintomographie eines Hundes zur Ungleichheit der Welt bei? Oder ist der Vergleich zwischen den Kosten für den Unterhalt funktionierender öffentlicher Schulen und den Kosten für die richtige Diagnose und Behandlung eines Hundes falsch? Und was ist mit Leuten, die ihre tierlichen Angehörigen lieben und sich eine Kernspintomographie leisten können, im Vergleich zu anderen, die ihre tierlichen Angehörigen auch lieben und sich keine jährlichen Untersuchungen beim Tierarzt leisten können, keine gute Hundeschule, nicht die neuesten Mittel gegen Zecken und Flöhe, geschweige denn Hospizpflege. Welche Vergleiche sind erlaubt im Bereich des lebendigen Kapitals?
Wir fangen langsam an zu begreifen, wie verzwickt die Geschichte von Menschen und ihren Hunden im Biokapitalismus ist. Und auch, was Haraway mit Begegnungswert meint. Eine widersprüchliche Angelegenheit, ein neues Wahrnehmen, Denken und Leben der Menschen-Hunde-Beziehungen einerseits, aber auch ein Inwertsetzen dieser neuen, artenübergreifenden Verhältnisse andererseits.
Seit Jahren schreibe ich aus der Höhle des Löwen, dem Ort mächtiger Figurationen, Cyborgs, Affen, Onkomäuse und seit neuestem Hunde. Stets sind diese Figurationen sowohl Kreaturen grimmiger und gewöhnlicher Realität und Kreaturen imaginierter Möglichkeit. Arten aller Art, lebendig und nicht lebendig. Sie alle sind Figurationen und sie alle sind ganz einfach hier auf dieser Erde jetzt und fragen, wer wir sein werden, wenn sich die Arten begegnen.
1984 hat Haraway das Cyborg-Manifesto veröffentlicht und war mit einem Schlag international berühmt. Sie ist dort an die Grenze von Menschen und Maschinen gegangen, um deren Fragwürdigkeit aufzuzeigen und die Gentechnologie sozialistisch-feministisch zu unterwandern. In den frühen 2000er Jahren untersucht sie die Grenze von Menschen und Tieren, ganz konkret echten Hunden, und rückt die Cyborg als Denkfigur an den Rand und die Hunde ins Zentrum.
Also ich würde immer gar nicht sagen, dass es ein riesengroßer Shift ist, weil sie immer, und das ist das Interessante an ihr, eigentlich in Triologien denkt und nicht in Dichotomien. Also sie stellt nicht die Menschen und die Technik gegenüber oder die Menschen und die Hunde, sondern sie macht im Grunde immer deutlich, es ist Mensch, Natur und Technik. Und das, was sie am Anfang gemacht hat, im Cyborg-Manifest, ist, dass sie in einer Zeit, wo der Ökofeminismus ganz stark war, im Grunde die andere Seite auch nochmal aufgezeigt hat. Also da ist Mensch-Natur interessant gewesen. Da hat sie aber gesagt, wir vergessen im Grunde unsere Verantwortung gegenüber der Technik auch. Wir müssen mitgestalten. Es ist die Entwicklung der Computerisierung, der Cyborgs, also wir sind Mischwesen, wir sind nie rein zu denken als entweder Natur oder Kultur, sondern es ist immer ein Gemengelage. Es sind unterschiedliche Interessen und in diesen Konfliktzonen müssen wir uns bewegen und müssen gestalterisch Einfluss nehmen. Und das ist die Figur der Cyborg gewesen. In dieser Figur war aber die Natur auch immer schon mitgedacht. Also ein Beispiel hat sie immer gemacht an dem Chimponaut, also Chimponaut, wie hat sie den genannt? Also auf jeden Fall der erste Affe, der ins Weltall gebracht wurde, ja. Das war der eigentlich gezeigt hat, Ham hieß er, der gezeigt hat, da wird ein Tier in die Weltraumforschung mit integriert und dadurch eine Schnittstelle auch schon zur Technikforschung aufgemacht. Und das ist, dass die Cyborg-Figur immer eine schillernde Figur war zwischen Science und Fiction.
Ich riskiere es trotzdem, meine alte Doppelgängerin, die Cyborg, zu verprellen, um die Zuhörerinnen davon zu überzeugen, dass Hunde uns womöglich besser durch das Dickicht der Technobiopolitiken im dritten Millennium heutiger Zeitrechnung führen.
Ich würde diesmal sagen, also in den 2000er Jahren, in zu einer Zeit, wo im Grunde auch in der feministischen und in der Gender-Debatte die Naturverhältnisse eher die waren, die nicht mehr so stark bedacht wurden oder in einer ganz bestimmten Weise, also auf jeden Fall nicht mehr ökofeministisch und Techno. Wissenschaften einen großen Anteil genommen haben an den Forschungen der Forschenden im sogenannten Feminist STS, also Science and Technology Studies. Da holt sie nämlich plötzlich über die Hunde wieder etwas hinein und sie provoziert damit als allererstes immer. Also Manifeste sind ja auch immer provokante politische Aussagen und das macht sie jetzt mit dem Companion Species wieder.
Zwergelein, komm hin, bleib.
Haraway selbst hat mehrere Hunde.
Bleib.
Ihre Herzenshündin aber ist Miss Cayenne Pepper, Forschungspartnerin und hündische Freundin.
Richtig. und sie besiedelt auf Schritt und Tritt all meine Zellen. Wetten, dass man mit einem DNA-Test eine Reihe starker Transfektionen zwischen uns finden würde. Ihr Speichel muss virale Vektoren tragen. Klar, ihre feuchten Küsse sind unwiderstehlich.
Gugu.
Ich als Naturwissenschaftlerin würde das jetzt nicht unter einem philosophischen Aspekt beurteilen, sondern unter dem, was wir an Fakten vorliegen haben.
Sagt Ina Pfeiffer, Molekularbiologin und Hundegenetikerin an der Universität Kassel.
Da sind mir jetzt keine solchen, sagen wir es mal, Übertragungsmechanismen bekannt, die das jetzt tatsächlich untermauern, sondern das ist ein Ansatz, der sehr philosophisch und hypothetischer Natur ist. Da könnte ich Ihnen jetzt keine Beispiele oder fundierte Fakten zu nennen, wie das tatsächlich untermauert ist.
Für Haraway ist die Biologie aber eine politische Wissenschaft, zu der auch wissenschaftlich fundierte Spekulationen gehören, mit denen sie versucht, die Welt auf andere Art zu denken. Als Feministin dienen ihr die feuchten Küsse ihrer Hündin auch dazu, über eine Weitergabe von Erbinformationen zu spekulieren, für die es keine Männer braucht.
Ich weiß es nicht. Die Molekulargenetik hat so viele neue Entdeckungen auch in der letzten Zeit für uns bereitgehalten oder hält sie immer noch bereit. Und wir haben viele Sachen auch überhaupt noch nicht im Griff oder verstehen sie auch überhaupt nicht, aber denken schon 5 Schritte weiter, obwohl wir eigentlich erst bei Schritt 1 angekommen sind.
Ja, Miss Cayenne Pepper kolonisiert weiterhin all meine Zellen. Und ich liebe auch die Tatsache, dass nur etwa 10% der Zellen, die jenen alltäglichen Raum einnehmen, den ich meinen Körper nenne, menschliches Erbgut enthalten. Die restlichen 90% der Zellen sind mit dem Erbgut von Bakterien, Pilzen, Protisten und so weiter gefüllt, von denen einige an einer Symphonie mitwirken, die für mein Lebendigsein existenziell ist, und von denen andere per Anhalter mitfahren, ohne dem Rest von mir, von uns zu schaden.
Companion Species. Die Übersetzerinnen ins Deutsche haben sich für Spezies der Gefährtinnen oder Artgenossinnen entschieden. Häufig bleibt der Begriff auch unübersetzt.
Ich bin meinen kleinen Companions zahlenmäßig weit unterlegen. Oder anders gesagt, ich werde ein erwachsenes menschliches Wesen in Gesellschaft mit diesen klitzekleinen Kameraden. Eins zu sein, ist immer ein gemeinsames Werden mit vielen.
Mit den Companion Species sind artenübergreifende Formen des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens gemeint, in denen der Mensch nicht mehr im Mittelpunkt steht.
Es ist eine bestimmte Sorte des Nichtdenkens, die das Desaster des Anthropozäns mit seinen beschleunigten Ausrottungen ganzer Spezies ermöglicht hat.
Mit dem Begriff vom Anthropozän, vom Menschenzeitalter, wird anerkannt, dass die Erde gefährdet ist.
Genau. Und wie das ausgeht, ist immer noch offen.
Es wird anerkannt, dass Menschen der maßgebliche Faktor der planetarischen Zerstörung sind.
Was passiert, wenn menschlicher Exzeptionalismus und eingeschränkter Individualismus diese vertrauten Spielwiesen westlicher Philosophie und politischer Ökonomie in den besten Wissenschaften, egal ob Natur- oder Sozialwissenschaften, undenkbar werden? Ernsthaft undenkbar, nicht mehr für das Denken zur Verfügung stehend.
Wir müssen anerkennen, dass Menschen nicht mehr das Maß der Dinge sein können.
Was passiert, wenn man sich Gesellschaften nicht länger als aus Individuen bestehend und ausschließlich eine menschliche Gemeinschaft besitzend vorstellen kann? Denken müssen wir. Wir müssen denken.
Dreh ruhig den Oberkörper dabei ein bisschen mehr.
Haraway geht es immer auch darum, andere Welten nicht nur zu denken.
In der Tat, Hunde sind keine Stellvertretung für Theorie. Sie sind hier, um mit ihnen zu leben.
So, den Oberkörper richtig nach hinten drehen. Nur den Oberkörper, die Füße bleiben in Laufrichtung. Ja, genau. dass du wirklich auf den Landepunkt, aber sein Landepunkt wird nicht so eng sein. Sein Landepunkt wird in diesem Bereich sein. Der ist ja lang.
Also tendenziell soll ich auch lieber hier.
Nein, warten, du bist nicht da. Genau. Okay. Du bist hier, sagst ihm, komm hier durch, drehst dich. Ja. Meinetwegen bestätige ihn erstmal da auch, um das wirklich klar zu machen. Ja?
Okay.
Heike Rost, eine ganzheitlich orientierte Tierphysiotherapeutin, instruiert Hunde und ihre Leute in einem Berliner Gebrauchshundesportverein im Agility-Training.
Hund und Mensch müssen miteinander einen Hindernisparcours aus Wänden, Slalomstäben, Wippen und Tunneln bewältigen und dazu eine gemeinsame Sprache lernen.
Okay, draußen, weg, vor, geh auf, geh auf.
Agility kann teuer sein.
Komm mal, so.
Mit Agility ist auch hierzulande ein neuer Geschäftszweig entstanden, der ein Training in Harrowation Mitwerden oder Gefährtenschaft herstellen ist.
In den USA wird der Sport zahlenmäßig von weißen Mittelschichtsfrauen mittleren Alters dominiert. Ich erlebe Agility in der Hauptsache als Weg, aufmerksamer zu werden für die signifikante Andersartigkeit, derer es bedarf, um lebbarere Welten zu gestalten. Wir trainieren einander dort in Kommunikationsformen, die wir kaum verstehen. Und es stellt sich die Frage, wie wir durch das Ernstnehmen von Hund-Mensch-Beziehungen eine Ethik und Politik erlernen können, die signifikante Andersartigkeit gedeihen lässt.
Bei Haraway geht es darum, mit allen möglichen Mitteln, trotz der apokalyptischen Szenarien um uns herum, politische Hoffnung am Leben zu halten.
Diese Hoffnung suche ich in all den unmöglichen Bündnissen, die im Bauch des Ungeheuers geschmiedet werden müssen.
Ja, gut, boy, das hab gut gemacht. Wow, der feine Mann. Oh, hallo, Tagi, Tagi. Yes. Komm, 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 komm. Ja, haha, war ja brav. Good boy. Ah, der kleine Mann. Finito?
Auch mit ihrer Lesart der frühen Geschichte von Menschen und Hunden versucht Haraway, eine Grundlage für andere mögliche Vergesellschaftungsformen zu legen.
Sie verwirrt. Und was sie verwirrend macht, ist nämlich zu zeigen, dass wir immer geglaubt haben, in dem Moment, wo die Menschen das Haus entwickelt haben und damit Eigentumsverhältnisse auch eingesetzt. Und da sind wir jetzt bei Marx, ja. Also in dem Moment, wo wir gesagt haben, hier haben wir Ländereien und Haustiere, da kam der Hund als das erste Haustier mit ins Spiel, nämlich um diese Tiere einzuhegen, für uns zu beschützen und als Begleiter mit uns auf den Weg zu gehen und da halt vor allen Dingen auch sich so weltweit zu expandieren. Da ist der Hund eines der ersten Haustiere und wird als dieses auch gefeiert.
Sagt die Haraway-Kennerin Mangelsdorf.
Hunde sollen die ersten domestizierten Tiere gewesen sein, womit sie Schweinen die Ehre des ersten Rangs ablaufen. Humanistische Technikbegeisterte stellen Domestizierung als einen paradigmatischen Akt männlicher, alleinerziehender Selbstgeburt dar. Mann nahm den freien Wolf und zeugte den dienenden Hund und ermöglichte so die Zivilisation. Studien zur mitochondrialen Hunde-DNA als molekulare Uhr deuten auf eine viel frühere Entstehung von Hunden hin, als bisher gedacht.
Das heißt, in dem Moment waren wir eigentlich noch ungeschützt in diesem Sinne. Und möglicherweise ist da erstmal der Wolf und dann die ersten vielleicht Koevolutionsgeschichten haben da stattgefunden, nämlich dass bestimmte Wölfe dann am Ring der Feuerstätten geblieben sind und andererseits die Menschen Fleisch hingeworfen haben und so das für die Wölfe interessant war, bei den Feuerstätten zu bleiben. Und für die Menschen war es interessant, weil sie dadurch einen äußeren Ring möglicherweise hatten im Schutz gegen andere Wildtiere. Das heißt, es gab einen langsamen Annäherungsprozess und wir können nicht mehr davon sprechen, der eine hat die Herrschaft über den anderen übernommen, sondern es ist möglicherweise ein gemeinsamer Prozess gewesen.
Frieda! Ja, wie freut sich da? Ja! Frieda, ja!
Ich möchte lernen, wie ich diese gemeinsame Geschichte erzählen kann und wie ich das Erbe der Koevolution, der gemeinsamen Gewordenheit der Naturkultur annehmen kann.
Frieda, hey!
Forscherinnen nutzten Versionen dieser Geschichte, um scharfe Trennungen zwischen Natur und Kultur zu hinterfragen und so einen fruchtbareren Diskurs in der Technokultur zu gestalten.
Das ist schon mal eine andere Erzählung unserer Geschichte mit den Tieren.
Das Manifest für Gefährten ist eine Verwandtschaftsbehauptung.
Make kin, not babies, ist ein Slogan von Haraway.
Macht euch verwandt, nicht Babys. Sich verwandt zu machen und die neuen Verwandten anzuerkennen, ist vielleicht die schwierigste und dringlichste Aufgabe.
Also in einer überbevölkerten Gesellschaft brauchen wir da eigentlich noch mehr Reproduktionskapital. Ja? Also müssen wir immer mehr Kinder in die Welt setzen. Was ist das eigentlich? Das sind für Sie interessante Fragen, die wir am Hund durchspielen können. Ja?
Ich weigere mich, als Mutter meines Hundes bezeichnet zu werden, weil ich die Infantilisierung der erwachsenen Hunde ebenso schlecht ertrage wie die Fehlinterpretation der wichtigen Tatsache, dass ich Hunde wollte und keine Babys. Bei meiner Multispezies-Familie geht es nicht um Stellvertretung und Ersatz.
Mia, Finn, komm, da. Mia, raus, raus, komm.
Auf der anderen Seite ist aber diese Frage von Make a Kin, not Babies, ist spannend, weil wir uns natürlich fragen müssen, in welchen Solidargemeinschaften wollen wir uns eigentlich bewegen.
Ich wusste immer, dass ich im Falle einer Schwangerschaft wollen würde, dass das Wesen in meinem Bauch zu einer anderen Spezies gehört.
Das ist eine ganz liebe und mit ihr kann man auch kuscheln und spielen, also die ist lieb. Was denkst du, was das für eine Rasse ist?
Wir müssen uns immer wieder fragen, sowohl beim Tier als auch bei uns Menschen untereinander, wo werden Solidargrenzen eingezogen und wo werden sie weggelassen?
Samir, Samir, hier! Ey! Wird hier nicht geklemmt. Samir, komm hier! Ja.
Hunde können, das sollten wir hier thematisieren, auch als nützliche Arbeiter, als Werkzeuge, nicht als Lohnarbeiter natürlich, innerhalb der Technokultur betrachtet werden. Sie arbeiten in Laboren als Forschungsobjekte für ihr eigenes und für das gesundheitliche Wohlbefinden von Menschen, insbesondere im Bereich von Krankheiten, die für die medizinische Warenproduktion interessant sein könnten.
Haraway verurteilt Tierversuche nicht a priori. So erzählt sie beispielsweise von einem modellhaften Forschungsprojekt mit hämophiliekranken Hunden, die zwar als Ersatzprobanden dienen, aber auch wie Patienten behandelt würden. Auch zur gentechnisch modifizierten Onkomaus, einer mit Brustkrebsgenen ausgestatteten patentierten Maus, hat sie gearbeitet.
Sie ist nicht eine, die dann sagt, wir dürfen auf keinen Fall Onko Maus befürworten. Sie ist eine Kritikerin dessen. Also und auch gerade dieser Prozesse, was heißt es eigentlich, dass ein Tier von einem Labor zum anderen geschickt wird. Ja? Sie ist aber eine, die genau immer in die Situationen hinein und das ganze Feld aufbaut. Also das heißt, uns wird dann erstmal klar, okay, da hängt ein ganzer Pharma-Strang dran. Da hängen auch Interessensgruppen von Frauenvertreterinnen, die natürlich Brustkrebs einzudämmen versuchen. Da steckt das ganz einzelne Schicksal einer Frau, die Brustkrebs hatte und von dieser Forschung erfährt und vielleicht auch Hoffnung hat. Also so, es sind diese verschiedenen Geschichten, in die sie hineingeht, die sie aufdröselt und damit wie seziert. Und eigentlich klar macht, ja, da sind die Diskursstänge, darüber müssen wir verhandeln, das müssen wir diskutieren.
An der Universität Bern sitzt Tosso Leeb.
Ich sitze hinter meinem Schreibtisch und sehe keine Hunde.
Der Professor ist Direktor des Instituts für Genetik und arbeitet dort mit Hundeblut, um am Hundegenom Krankheitsgene aufzuspüren.
Man hat auch vorher schon an Hunden geforscht, aber in den letzten, ich sag mal, vielleicht 10, 15 Jahren, hat es unglaubliche Fortschritte in der Genetik gegeben. Wir können heute ganze Genome sequenzieren. Wir haben ein Referenzgenom des Hundes. Und der Hund ist eben insbesondere für genetische Fragestellungen ein sehr interessantes Versuchstier. Hunde haben mitunter ganz ähnliche Erbkrankheiten wie Menschen. Und bei Hunden ist aufgrund ihrer Populationsstruktur ist es einfacher herauszufinden, wodurch so eine Erbkrankheit verursacht sein kann. Das heißt, wir können am Hund leichter genetische Forschung machen als an menschlichen Patienten.
Auch als Pathologiemodell für Menschen werden Hunde benutzt.
Also der Hund ist dem Menschen einfach sehr, sehr ähnlich in der Körpergröße, in der Physiologie. Es gibt bestimmte Erkrankungen, die kann man an Mäusen nicht vernünftig studieren, weil die Maus so klein ist. Aber wenn man einen etwas größeren Hund nimmt, der 50, 60 Kilo wiegt, da sind wir wirklich von der Physiologie her ganz nah an dem, was wir bei Menschen sehen.
Nun finden aber Teile von Hunden möglicherweise sogar noch leichter Arbeit im lebendigen Kapital als vollständige Hunde. Man braucht nur an Projekte zu denken, die in Zusammenhang mit dem Erbgut von Hunden stehen. Archivierte Hundegenome sind nützliche Depots für die pharmazeutische Forschung und Produktentwicklung. Auf dem Veterinärsektor ebenso wie im Bereich humanmedizinischer Interessen. Das ist normale Biotechnologie.
Also die Art Forschung, die ich selbst betreibe, genetische Forschung an Hunden, ist im Wesentlichen eine akademische Forschung, weil bis jetzt hat noch niemand das ganz große Gewinnpotenzial entdeckt. Wir können da großartige Erkenntnisse gewinnen, die relevant sind für die Humanmedizin, aber die direkte Anwendung ist da kaum da. Das Einzige, was an Anwendung aus unserer Forschung direkt entsteht, das sind eben die Gentests für die Hundezucht. Es gibt diagnostische Labore, die solche Gentests anbieten, die damit ihr Geschäft betreiben. Aber das sind, ich sage mal, relativ kleine Umsätze, die da gemacht werden. Das ist jetzt nicht zu vergleichen, wie wenn ein Pharmaunternehmen ein Medikament entwickelt, das gegen Krebs hilft.
Doch auch an Hunden wird Krebsforschung betrieben. An der Universität Zürich beispielsweise wird an brustkrebserkrankten Hündinnen geforscht. Organ- und Gewebeproben der Tiere werden für zukünftige Forschungsfragen und unter Umständen auch zukünftige Medikamentenentwicklung archiviert, da Mammatumore bei Hündinnen und Menschen sehr ähnlich sind.
Ich könnte jetzt noch eine Vielzahl weiterer Forschungsprojekte aufzählen, die sich mit Genen, Organen, Krankheiten und Molekülen von Hunden beschäftigen.
Leeb möchte nicht, dass Kollegen, die in toxikologischen Studien mit Hunden an der Entwicklung neuer Medikamente forschen, unter Beschuss geraten. Und auch die Gentechnik in Europa hat Grenzen, sagt er.
Also ich würde sagen, in der ganzen Gentechnikforschung an Tieren und in der Klonierungsforschung ist Asien dabei, eine führende Rolle auf der Welt einzunehmen. In Europa sind auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen relativ schwierig, selbst im Bereich der Forschung sind die Auflagen sehr, sehr hoch. Deswegen gibt es immer weniger Wissenschaftler, die das machen. Und auch in Amerika ist es nicht die absolute Freiheit. Auch die haben relativ strenge Auflagen. Und in Asien darf eben vieles gemacht werden, was bei uns entweder verboten ist oder einen sehr, sehr hohen bürokratischen Aufwand erfordert, um alle Genehmigungen einzuholen. Und deswegen haben die Forscher da einfach einen systematischen Vorsprung oder einen strukturellen Vorsprung, dass sie mehr machen können.
Leeb will keinen Zusammenhang zwischen der Forschung an Hunden und den neuen Industrien des Biokapitalismus herstellen.
Haraway hingegen will mit ihren Studien Leute in den Laboren für die politisch-ökonomische Seite ihrer Forschungen sensibilisieren, die heute meistens im Rahmen sogenannter öffentlich-privater Partnerschaften stattfinden. Und sie appelliert auch an die Forscherinnen, Verantwortung für ihre Tiere zu übernehmen.
Das finde ich auch richtig. Also zu sagen, ich mache hier keine Ratgeberphilosophie, sondern da ist jeder für sich aufgerufen, halt auch das nochmal neu zu denken, ne? Und das sich nicht zu einfach zu machen.
In Südkorea, wo auf Farmen gezüchtete Speisehunde jedes Jahr millionenfach verzehrt werden, klont das Unternehmen Suam Biotech Research Foundation Hunde inzwischen für den Verkauf an Halterinnen in den USA, Europa und anderswo.
Dolly, das Schaf mit Stammbaum, mag das erste Säugetier gewesen sein, das mit der Methode des Zellkerntransfers von Körperzellen geklont wurde. Aber es führt inzwischen eine wachsende Parade solcher Viecher an.
Barbara Streisand beispielsweise hat öffentlichkeitswirksam ihre verstorbene Hündin Samantha klonen lassen. Es gibt von ihr jetzt 2 Klone.
Bislang war es beim Hund so, dass wir alle wussten, okay, das ist ein enger Companion, aber das Leben wird im Grunde durch den Hund in verschiedene Lebensphasen aufgeteilt, weil er immer sehr viel früher stirbt als wir. Man kann praktisch in Hundejahren sein eigenes Leben auch messen. Und diese Form jetzt, also den Hund zum Beispiel zu klonen nach seinem Tod, ist ja wirklich auch dieses Ich habe wirklich eine ganz spezielle Beziehung zu diesem einen. Die Gattung Hund hilft mir da nicht, gibt mir keinen Trost. Und das ist natürlich eine unglaubliche Verschiebung, also halt auch im Zugriff auf das biologische Dasein und der Machbarkeit, diese Grenze zu überschreiten und daraus auch ein gewisses Kapital zu schlagen, weil natürlich, das ist ein unglaublich aufwendiger Prozess, der dann natürlich auch nur reichen Menschen im Moment noch vorbehalten ist, dieses Spezien dann auch zu klonen für die eigenen privaten Zwecke.
Neu entstehende Möglichkeiten der Fleischwerdung als Waren und Produktionsweisen sind von zentraler Bedeutung für das Biokapital.
Es ist halt auch kein Forschungskontext mehr. Es rückt jetzt praktisch das Labor hinein in den eigenen Haushalt. Also ich möchte im Grunde hier mein Leben als Labor verstanden wissen, in dem die Unsterblichkeit und die biologischen Grenzen überschritten. Also anderswo, auf vielleicht auch eine dystopische Art und Weise, das Einzug erhält in unseren Haushalt, in unsere eigenen engsten Grenzen.
Wenn Ihr Hund gestorben ist, legen Sie den Kadaver nicht in das Gefrierfach.
Heißt es auf der Webseite der südkoreanischen Hundeklonierungsfirma.
Führen Sie geduldig folgende Schritte aus. Erstens. Wickeln Sie den ganzen Körper in feuchte Handtücher. Zweitens. Legen Sie ihn in den Kühlschrank, nicht in das Gefrierfach, um ihn kalt zu halten. Berücksichtigen Sie bitte, Sie haben etwa 5 Tage, um Zellen zu entnehmen und aufzubewahren. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, indem Sie unser Formular ausfüllen.
Möglicherweise ist das ein erstes Hervortasten und Herantasten an das eigentliche Thema, nämlich der Unsterblichkeit des eigenen Seins, des Daseins.
Hunde und ihre Menschen könnten so zum Türöffner für eine endgültige Grenzüberschreitung werden. Die Klonierung von Menschen als Waren in einem fortgeschrittenen Biokapitalismus.
Teure Kryokonservierung für Hunde oder die Zusammenarbeit von Universitäten und privaten Unternehmen in der Hundeklonforschung, die sich auf Hunde für den Haustiermarkt und die hiermit zusammenhängenden Verheißungen konzentriert, sind wohl kaum die Schlussarie in dieser Oper des lebendigen Kapitals.
Hunde und ihre Menschen könnten im Haraway'schen Sinne aber auch zum Modell für eine lebbarere Welt werden.
Jamie? Simon?
Hey! Jungs!
Meier?
Hundemenschenwelten. Ole, das Heimelige, ist der Ort, an dem das Unheimliche lauert.
Simon? Simon!
Von Barbara Eisenmann.
Du bist abgedriftet, Hase.
Es sprachen Sigrid Burgholder, Margot Gödrisch und Valentin Stroh. Ton und Technik, Eva Pöpplein und Hanna Steger.
Billy?
Regie, Barbara Eisenmann. Redaktion, Ulrike Bajor. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2018.